darf ich ganz herzlich grüßen von der Freien Christengemeinde in Zobis, wo ich vorige Woche war. Ich begleite die Gemeinde schon einige Jahre mit, durch gute und schlechte Zeiten, und war letzte Woche dort, da haben sie mir extra aufgetragen, bitte sag Grüße weiter. Ja, das ist ein Vogtland, wer jetzt nicht weiß, wo Zobis liegt, in der Nähe von Plauen. Und ist immer schön, finde ich, wenn man so verbunden ist. Die Vogtländer sind ein bisschen anders als die Sachsen. Aber auch nett. Ja, am Anfang möchte ich uns gerne mal mit hineinnehmen in das, was uns heute beschäftigen soll, mit einer kleinen Geschichte von dem österreichischen Arzt und Professor Julius Tandler. Ich weiß nicht, wem der bekannt ist, da gibt es also in Wien einen Platz auch mit seinem Namen, also ein österreichischer Arzt und Professor. Und Professor Tandler pflegte seine Vorlesungen immer mal wieder durch kurze Vorführen aufzulockern. Eines Tages legte er zum Beispiel im Hörsaal ein kleines Paket vor sich auf den Tisch und sagte, um Ihnen meine Ansicht besser zu veranschaulichen, habe ich hier in diesem Paket einen Frosch mitgebracht. Bitte schauen Sie genau hin. Er öffnete das Paket und zum Vorschein kamen 2 Butterbrote und ein Ei. Nachdem man ihm eine ganze Weile seine Überraschung angesehen hatte, sagte Tandler nachdenklich, und ich hätte schwören können, dass ich mein Frühstück gegessen habe. Ja, wir wagen Neues und wollen wachsen. Ja, erinnert euch vielleicht noch an dieses Merkmal einer lebendigen Gemeinde. Das ist ja so ein Stück unser Jahresthema, was uns über dieses Jahr auch begleiten soll. Und hatten im Frühjahr ja auch schon mal ein Seminar mit dem Benno Bratz dazu. Und ich dachte, die Geschichte von Professor Tandler, die passt ein bisschen dazu. Zumindest, wenn man mal was Neues bei Ernährung versuchen will. Ja, und wir wollen uns also in 3 Wochen wieder zu einem Seminar mit Benno treffen. Und da möchte ich zum einen jeden einladen, dem die Zukunft unserer Gemeinde und der Menschen, ja, die Jesus ja hier kennenlernen sollen und erleben sollen, am Herzen liegen. Ja, lasst euch da einladen dazu, zu diesem Seminar. Und zum anderen möchte ich uns gern auch wieder auf dieses Thema einstimmen. Ja, in 14 Tagen sind wir ja jetzt nicht hier und da war heute die Gelegenheit. Wir beschäftigen uns das ja inzwischen ins 4. Jahr auch mit diesen Fragen. Ja, was macht eigentlich eine Gemeinde aus, in der lebendiger Glaube spürbar ist, ja, die eine Ausstrahlung in ihrer Umgebung hat und in der auch immer wieder suchende Menschen zum wahren Leben finden können? Das ist eine Frage. Ja? Was muss man als Gemeinde für Voraussetzungen haben, damit Menschen hier zu Christus finden? Denn wir haben als Gemeinde ja einen Auftrag von unserem Herrn, ja, und wollen jetzt fragen, wie können wir den erfüllen? Denn die Gemeinde existiert nicht als Wohlfühlort für Weltentrückte, sondern sie ist eigentlich die Ausgangsbasis für Jesus-Jünger, die in die Welt hinausgehen und die gute Nachricht weitergeben. Amen. So ist es. Ne? Also wir kommen nicht hier zusammen, damit wir uns das schön machen, sondern hier sollen wir zugerüstet werden, um hinauszugehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann auch mit Worten. So hat es Franziskus von Assisi mal ausgedrückt. Die Frage ist, klappt das bei uns schon reibungslos? Wie gesagt, wir sind schon eine ganze Weile in diesem Prozess. Ist das schon alles gut? Und wir wollen nicht unzufrieden sein. Hoffe ich, denke ich. Ne? Aber da ist noch viel Luft nach oben. Das ist meine Empfindung und vielleicht eure vielleicht auch. Wir haben also keinen Grund, uns zurückzulehnen, sondern wir wollen mit Leidenschaft danach suchen, wie können wir da besser werden. Ja? Die richtigen Dinge zur rechten Zeit tun und die falschen Dinge auch lassen. Auch das gibt's ja. Und man kann immer dazulernen. Oder? Man kann immer dazulernen. Ja, es gibt immer noch Dinge, wo man ja, optimal das machen kann. Also lasst euch ermutigen und wir haben dann am 1. Septemberwochenende ein interessantes Seminar zusammen und dürfen uns da zurüsten lassen. Wir wagen Neues und wollen wachsen. Das ist inzwischen das 4. Merkmal einer lebendigen Gemeinde, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und ich darf erinnern, alle diese Merkmale, die es da gibt, hängen da draußen neben dem Infopunkt, eine große Tafel. Schaut da gerne nochmal drauf. Ist herausfordernd und interessant. Was bedeutet es aber für uns, Neues zu wagen, ja, und wachsen zu wollen? Ja, wenn wir uns als Gemeinde auf Neues einlassen wollen, heißt das, dass das Alte nicht mehr gut genug ist? Ja, geht es nur darum, möglichst hip und modern zu sein? Also Neues um des Neuen willen, das höre ich ab und zu mal, ja, ist das so eine Frage? Schließlich ist das Alte ja bewährt, er hat uns ja bisher hergebracht. Und vom Neuen wissen wir noch nicht, wohin uns das führt. Und wen solche Fragen umtreiben, für den habe ich einen biblischen Bericht heute gefunden, der uns einige dieser Fragen sicher beantworten kann und den ich mal mit neue Wege gehen überschreiben möchte. Kommt da was? Neue Wege gehen. Oh, jetzt ist das wieder unten weggeschnitten. Das ist schade. Das können wir zu Hause mal abschätzen. Also neue Wege gehen, das soll uns heute mal beschäftigen. Und dieser Bericht, um den es hier geht, der ist uns in der Apostelgeschichte überliefert, im Kapitel 10, Vers 9, und ich lese mal den ersten Teil davon. Petrus stieg auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit, und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Wir finden Petrus hier an dieser Stelle bei einem längeren Aufenthalt in der Stadt Joppe. Manchmal steht auch Jaffa da, kommt auf die Übersetzung an. Das ist also heute eine Vorstadt von Tel Aviv, etwas südlich, ne? So eine südliche Vorstadt von Tel Aviv, kann man sich ein bisschen geografisch das vorstellen. Und Petrus war also in Joppe, weil eine Glaubensschwester dort sehr schwer krank war und dann auch gestorben ist. Und die Brüder, die Geschwister hatten also Petrus gerufen und er konnte dann diese Glaubensschwester Tabitha auch durch die Gnade und in der Kraft Jesu wieder auferwecken. Und das hat in der ganzen Stadt dort Spuren hinterlassen und es wird berichtet, dass viele der jüdischen Mitbürger dort, der jüdischen Bevölkerung an Jesus geglaubt haben, zum Glauben gekommen sind. Und so blieb also Petrus eine längere Zeit dort in Joppe bei seinem Namensvetter Simon dem Gerber. Ja, war auch ein Jude, und auf dessen Dach stieg er also nun um die Mittagszeit, um zu beten. Nun kann Beten ja so oder so ablaufen. Ja, gibt ja verschiedene Formen. Mit den Enkeln machen wir es immer so vorm Essen so, dass wir formulierte Gebete so in Reimform sagen. Ne? Kennt ihr vielleicht auch? Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Frage, ist das legitim? Ist das ein Gebet, das Gott hört? Ich denke schon, oder? Ja, wenn es von Herzen kommt, ist das ja in Ordnung. Aber manchmal läuft das Gebet eben auch anders, ja, wie hier bei Petrus. Da ist es nicht so, dass Petrus spricht, sondern Gott spricht zu Petrus. Ja, und hier also hat er eine Vision von verbotenen Speisen. Und die Reaktion von Petrus ist ganz eindeutig, ne, entsetzt. Man merkt das richtig an, dieses Entsetzen da. Ja, entsetzt sagt er, na, sowas esse ich nicht. Das esse ich nicht, das ist gegen dein Gebot. Und das stimmt auch. Ja, das stimmt, da hat er recht. Gott hatte durch Mose also ganz klare Speisegebote gegeben, was also Juden essen dürfen und was nicht. Und er wird ganz genau gesagt und genannt, was geht und was nicht. Kann man gerne nachschauen, im 3. Mose 11, im Vers 1 steht da was dazu, im 3. Mose 20, 25, ja, wo Gott ganz genau sagt, dieses geht und dieses dürft ihr nicht essen. Man könnte heute über die Gründe spekulieren, warum Gott das sagt. Ja, manche sagen ja auch, ja, das stimmt ja auch, gerade Schweinefleisch, das ist ja nicht so gesund und so weiter. Ne? Und könnte man vielleicht dann vermuten. Aber das wussten die Israeliten ja damals nicht. Die hatten diese medizinischen Erkenntnisse nicht, so wie wir heute. Sondern für die Juden bedeuteten die Speisegebote vor allem, sind sie Gott gehorsam und halten sie sie ein. Ja, oder widersetzen sie sich Gott, ja, und machen, wozu sie Lust haben. Das ist die Frage gewesen. Ja, also Gott hat ihnen nicht gesagt, warum das eine rein und das andere unrein ist, sondern es war eine Frage des Gehorsams. Ja. Die Einhaltung der Speisegebote war also für diese Zeit, für diese Menschen, für die Juden ein Beweis der Treue gegenüber Gott und auch der Liebe zu ihm. Weil Gott das gesagt hat, deswegen machen wir das. Und die Frage ist, ist es immer so einfach gewesen? Ja, wie ist das zum Beispiel, wenn sie in einer Notsituation waren, wenn kein koscheres Essen zur Verfügung stand? Da haben sie gesagt, na gut, okay, ja, Gott hätte ja was geben können, also machen wir, was wir wollen. Oder ja, haben sie dann auch durchgehalten, ja, waren sie für sie größer als die Kraft der Umstände, in der sie standen? Und alles, was also Petrus wusste und was er lebte, war, man muss Gott seinen Geboten gehorsam sein. Das hat er gelernt, ja, so als Jude von Kind auf. Man muss Gott gehorsam sein. Und so kam es also für Petrus überhaupt nicht in Frage, das Speisegebot zu brechen und sich gegenüber Gott zu verunreinigen. Ja, die Erkenntnis des Alten Testamentes und die Identität als Volk Gottes bestätigten das auch. Und deshalb kann man auch die Reaktion verstehen, ja, von Petrus. Er will Gott treu bleiben und so war ein Essen von unreiner Speise. Und sei da der Hunger noch so groß, ja, das war ja gerade zu der Zeit, wo er nur Hunger hatte, war für ihn also undenkbar. Und das Erstaunliche ist ja, bis zu dem Zeitpunkt ist er auch wirklich gut damit gefahren. Ja, also es lief ja gut. Ja, auch als Nachfolger Jesu, ja, die also immer noch diese Gebote auch einhielten. Ja, die Gemeinde war aus den Anfängen ja gut gewachsen, aus 11 Jüngern, ja, ist ja eine Gemeinde in Jerusalem geworden, die nach Tausenden zählte, oder? Da ist doch was passiert. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes war auf Petrus, ja, das bezeugen die Zeichen, die ihm nachfolgten. Ich habe ja letztes Mal drüber gepredigt, über den Gelähmten an der Tempelpforte da, ne? Oder auch hier diese Tabitha da in Joppe. Ja, da war die Kraft Gottes da. Ja, also da gab es sogar keinen Grund, was zu ändern, oder? Lief doch gut. Nur, dass Gott nun offensichtlich eine Veränderung möchte. Ja, und wir lesen weiter. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte, aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon dem Gerber durchgefragt. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkunden sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach, hör zu, unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen, du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Wenn ich das so lese, dann frage ich mich, gelingt es uns so in Petrus mal hineinzuversetzen? Das ist ja eine ganz andere Zeit, ganz andere Prägungen, ganz andere Vorstellungen, die hatten. Ja, also Petrus, wie ging es dem damit? Mit dieser Vision, mit diesem Auftrag auch, ne, etwas zu tun, was für ihn völlig undenkbar bisher war. Ja. Jahrelang, jahrzehntelang, ja, seit seiner Geburt hat er immer wieder gehört, das darfst du essen und das darfst du nicht essen. Das darfst du tun und das darfst du nicht tun, ja, weil Gott das so gesagt hat. Und kurz zur Erklärung auch hier, ja, so wie den Juden verboten war, Unreines zu essen, so war es ihnen eben auch verboten, Gemeinschaft mit Nichtjuden zu haben. Ja, die Juden sollten unter sich bleiben, ja, und keine Gemeinschaft mit Nichtjuden haben. Darauf zielt ja auch diese Vision hin. Und das war Petrus in Fleisch und Blut übergegangen. Das war seine Prägung. Ja, und immer auch mit der Begründung, Gott hat es so gesagt. Und wer Gott liebt mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, der hält sich an das, was Gott gesagt hat. Ja, und wer diese Gebote bricht, der hat sein Leben verwirkt. Das war der Stand des Petrus. Können wir uns das ein bisschen reinversetzen, was das bedeutet, wenn Gott jetzt sagt, pass auf, ich will etwas Neues. Ja, das versteht man, dass Petrus da Schwierigkeiten hatte. Und ich weiß nicht, welche Festlegungen wir so haben. Ich weiß, dass auch wir innere Festlegungen haben durch unsere Prägungen. Ja, ich war gestern im Gespräch mit einem unserer iranischen Geschwister aus der Gemeinde und so. Und da muss man mal sehen, wir sind kulturell anders geprägt. Ja, und da muss man fragen, was sind eigentlich meine Festlegungen? Ja, und bloß mal eins aus unserem Alltag, eine dieser Festlegungen. Wenn dich jemand zu Besuch einlädt, dann musst du zwei Dinge tun. Das ist eine innere Festlegung. Du musst was zum Mitbringen und du musst den wieder einladen. Stimmt's? Das sind innere Festlegungen. Also mit mitbringen habe ich es nicht so, da habe ich Christiane dazu, die weiß das immer, da müssen wir was mitnehmen. Aber das ist eine innere Festlegung. Und du wirst total unruhig, wenn der Besuch anrückt und sagt, oh, ich habe gar nichts für den. Oder du hast ja noch nicht wieder eingeladen, da ist immer noch was offen, stimmt's? Das sind Dinge, in die wir geprägt sind. Das ist nur mal so ein Beispiel aus unserem Alltag. Ja, aber es gibt auch andere, auch in unserem Bereich hier, ne? Wenn man sagt, also pass auf, so und so muss ein Gottesdienst ablaufen. Wenn der nicht so richtig abläuft, wie ich das gelernt habe als Kind oder was weiß ich, dann ist das kein richtiger Gottesdienst, da fühle ich mich nicht wohl. Gibt's, oder? Oder so und so muss eine Gemeinde aussehen. Also wenn die nicht einen Pastor hat, wenn die nicht ein Haus hat, wenn die nicht eine Kinderarbeit hat, wenn die nicht Seniorenarbeit hat und dieses und jenes, ne? Und ein Chor, und dann ist das keine richtige Gemeinde. Das sind innere Festlegungen. Und die prägen uns, ne? Das prägt auch unser Zusammensein. Ne? Bloß mal so zum Beispiel, dass wir so verstehen, was das für Petrus bedeutet hat. Ja? Denn er bekommt hier in dieser Vision eigentlich etwas sehr Skandalöses gesagt. Das ist skandalös, was Gott da sagt. Das geht doch nicht. Kann Gott sich denn selber widersprechen? Ne? Solche Fragen sind da sicher aufgetaucht. Ne? Und das ist kein Wunder, dass er das von sich weiß und sagt, nein, das tue ich nicht. Habe ich gefragt, ob er vielleicht gedacht hat, das ist eine Versuchung. Ja? Gott testet jetzt aus, ob ich ihm treu bleibe. Kann ja sein. Was mir da allerdings aufgefallen ist, ja, ich habe das mal gedacht, also Petrus zweifelt überhaupt nicht, dass diese Vision von Gott ist. Dass diese Stimme von Gott, daran zweifelt er nicht, das merken wir nicht in dem Bericht. Er weiß, dass die Stimme Gottes erkennt, die Stimme seines Herrn, und erkennt, das ist Gott, der hier spricht. Ja? Das ist ein bisschen anders als beim Propheten Jona. Mal kurzer Abstecher, Prophet Jona, ne? Da kriegt er auch einen Befehl, du sollst da nach Ninive gehen. Er sagt, das geht doch nicht, ich darf als Jude da nicht hingehen. Ne, aber der denkt, also wir denken immer, der haut aus Angst ab, aber das frage ich mich. Ich denke manchmal, dass Jona gedacht hat, das ist die Stimme des Versuchers. Und von der Stimme der Versucher, da muss ich fliehen, da bin ich weg. Das ist übrigens so eine Win-Win-Situation. Ne? Erstens, ne, ist es in Ordnung, wenn ich fliehe, und zweitens muss ich nicht das machen, vor dem ich Angst habe. Ja, so, also Jona, ne? Der hat offensichtlich die Stimme Gottes nicht so gekannt wie Petrus. Bei Petrus war das keine Frage. Ja? Er weiß, diese Stimme, diese Vision kommt von Gott und er hört sie an, auch wenn ihn das reibt, wenn das skandalös ist. Ja, und Gott ist hartnäckig. Gott ist hier hartnäckig, nicht nur hier bei Petrus. Ja, ich denke, manche von uns hat das auch schon erlebt, ja, dass Gott uns manchmal was aufs Herz legt und uns immer wieder daran erinnert. Ja, das ist das, was ich von dir möchte. Und das ist das, was ich von dir möchte. Ja, da ist Gott auch langmütig. Ja, wenn wir beim ersten Mal sagen, ich kann ich mir nicht vorstellen, da habe ich ein Problem damit, ich bin dann, ne, also dann ist Gott nicht so, dass er sagt, und weg der Nächste halt, ne, sondern er geht uns da auch nach, das ist ja auch schön. Ja, und so geht er also Petrus hier nach und er bleibt dran. Ja, und wir merken, Gott hat etwas vor, Gott bewegt etwas, ja, auch in uns bewegt er da manchmal etwas, ja, wenn man denn die Stimme seines Herrn erkennt. Und so spricht also Gott das Petrus dreimal zu, ja, das, was vorher, was bisher für dich völlig undenkbar war, damit beauftrage ich dich jetzt. Was für dich bisher völlig undenkbar war, damit beauftrage ich dich jetzt. Das heißt, der neue Bund in Christus geht hier über den alten Bund hinaus. Gott trifft eine neue Festlegung. Und er ist ja souverän, er kann das machen, oder? Er ist ja souverän. Er ist ja nicht an unsere Prägungen gebunden. Und spricht er das also Petrus dreimal zu. Ja? Du sollst das tun. Und dreimal ist kein Zufall. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine magische Zahl wie im Märchen oder so, ne? Da muss man immer dreimal mit dem Stock aufklopfen, ne? Sondern dreimal, das hat etwas damit zu tun, dass nach dem Gesetz Gottes Dinge, die wahr sind, durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden sollen. Ja, also einmal, da kann man sich verhören, ja, beim zweiten Mal, da kann man noch verunsichert sein, beim dritten Mal ist es sicher, Gott möchte etwas Neues. Und wir merken an der Reaktion von Petrus, so wie wir es gelesen haben hier, dass er noch nicht so richtig weiß, was Gott da will. Er weiß, irgendwas muss sich verändern, irgendwas möchte Gott von ihm, etwas Neues, ja, einen neuen Aufbruch, einen Durchbruch. Aber was, weiß er noch nicht, er grübelt da noch. Und er denkt also immer noch drüber nach, als etwas eintritt, das Gott schon im Hintergrund lange vorbereitet hat. Ja, wir merken, Gott ist multitaskingfähig. Ja, Gott hat da schon lange was vorbereitet, das kann ich jetzt nicht alles lesen, das steht also direkt in der Apostelgeschichte davor. Ja, Und da stehen also dann plötzlich diese drei Männer vor der Tür, wollen Petrus sprechen. Und man merkt schon äußerlich, das war damals so, dass sie keine Juden waren. Ja, sondern sie kamen von dem römischen Offizier Cornelius. Ja, jemand, der also da in Caesarea Philippi stationiert war. Das war etwas nördlich von Joppe. Und ein römischer Offizier Cornelius mit Namen. Und der hatte am Vortag eine Begegnung mit Gott. Also der war interessiert, das war so ein Gottgläubiger, ne? Also jemand, der kein Jude war, aber an Gott geglaubt hat. Und der hatte eine Vision auch von Gott. Also Gott hat die Situation vorbereitet, in die Petrus hier reinkommt. Und der Cornelius, der wurde in dieser Vision beauftragt, oder ihm wurde offenbart, dass er nach Petrus fragen soll, damit er mit den inneren Fragen und Problemen, die er hat, so weiterkommt. Und während also Petrus noch nachdachte, was will mir Gott denn eigentlich sagen, ja, wie das ist so mit rein und unrein, und ob Gott da nicht auch was Neues beginnen kann, da hat Gott schon lange begonnen, diese Wege geebnet, die Petrus gehen soll. Und so lesen wir den Abschluss dieser Geschichte ab Vers 21. Petrus ging also hinunter, ja, zu den drei Männern da. Ich bin der, den ihr sucht, sagte er. Warum seid ihr hierher gekommen? Also ich muss hier weiterschalten. Ja. Und sie erwiderten, der Hauptmann Cornelius schickt uns, er ist ein rechtschaffener Mann, der den Gott Israels verehrt und von allen Juden hoch geachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus bat die Männer herein und sorgte dafür, dass sie etwas zu essen bekamen und bei Simon übernachten konnten. Bereits am nächsten Tag brach er mit ihnen nach Caesarea auf, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Also Petrus erschließt sich jetzt der Sinn, ja, die Absicht der Vision, die er gesehen hat. Da stehen plötzlich drei Römer vor ihm. Ja, also eigentlich ein Unding, mit denen sollte er gar keinen Kontakt haben nach dem Gesetz. Aber Gott hat sie geschickt. Und Gott stellt auch dazu, sagt, ich habe sie geschickt. Etwas, was ich vorbereitet habe, ja, weil Gott einen neuen Weg öffnen möchte, einen neuen Raum, ja, für die Verkündigung des Evangeliums. Er möchte, dass seine Gemeinde die Botschaft, ja, von Jesus über das jüdische Volk hinaus an Menschen weitergibt, die nicht von Geburt an zu den Auserwählten gehörten. Das war völlig neu und revolutionär, zumindest für Petrus damals. Das war vorher nicht drin. Ja, und weil Petrus das machte, musste er auch später in Jerusalem ganz viel Kritik dafür einstecken, musste sich da rechtfertigen. Ja, das ist ein Kapitel später berichtet. Wie kannst du das tun, haben die dann gefragt. Aber Petrus hatte begriffen, dass Gott ihn dazu gebrauchen möchte, weiterzugehen, über das hinauszugehen, was in seine Denkgrenzen sind. Ja, Neues zu wagen, das Gewohnte hinter sich zu lassen und einen neuen Raum auch einzunehmen. Die Frage ist ja für uns, war denn das so undenkbar? Ja, wir kennen ja vielleicht diesen Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ja, als er kurz vor der Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Denkt man doch, das ist doch eigentlich klar, ne? Was haben denn die da gedacht? Aber offensichtlich haben die Judenchristen, die ersten Apostel, gedacht, na klar, gehen wir nach Jerusalem und Judäa und Samaria und die ganze Welt und erzählen allen Juden in der Welt von Jesus. Da sagt Gott, ja, auch, aber da ist mehr, da ist viel mehr. Ja, wir verstehen das heute, dass alle Menschen erreicht werden sollen. Ja, aber die Juden haben gedacht, also erstmal die Juden. Und im ersten Schritt war das ja auch richtig so. Im ersten Schritt, ne, wir sehen das in dieser Apostelgeschichte, ja, die Pfingstpredigt des Petrus hat unglaublich viele Juden aus der Zerstreuung erreicht, die ja da in diesem Fest in Jerusalem waren. Ja, Tausende kamen zum Glauben, die Gemeinde wurde ja dann durch Verfolgung auch zerstreut und ist dann in die nähere Umgebung, dann haben dort sofort Gemeinden gegründet unter den Juden. Deswegen hatte ja Petrus da auch in Joppe seine Glaubens- und Stammesgeschwister. Und es war gut, dass sie das getan haben, dass sie das so erlebt haben, das ist überhaupt keine Frage. Aber nun will Gott einen Schritt weitergehen, er will Neues wagen, ja, etwas Neues beginnen, neue Wege auch mit seinen Leuten gehen, ja, bisher nicht Gedachtes auch möglich machen. Ja, Menschen, die noch nie vom lebendigen Gott gehört haben, soll die Tür zum Glauben und zur Rettung geöffnet werden. Das musste dem Petrus und seinen Leuten erstmal gesagt werden. So wie uns manches gesagt werden muss, auch denk doch mal weiter. Denk doch mal über die Schwelle, die deine inneren Festlegungen dir so setzen. Ja, und was war das für ein Schritt, auch für uns heute, muss man überlegen. Cornelius war ja der erste Nicht-Jude, der zum Glauben gekommen ist. Da fing Heidenmission an. Da hat es ein Wort von Gott gebraucht. Ne? Wie gesagt, ist ja auch klar, Petrus wollte ja Gott treu sein und so, und dann lässt sich da Gott auch drauf ein. Aber ja, er hat es gewagt und hat die Tür zur Heidenmission dann geöffnet damit, hat den Raum betreten. Petrus, ne? Und das ist der Beginn einer Entwicklung, die bis heute anhält und auf deren Grund ja auch wir heute daran teilhaben können. Stell dir mal vor, Petrus hat gesagt, den mache ich nicht. Das säßen wir alle heute nicht hier. Wir wissen nichts vom Heil. Wir wissen nichts von Rettung. Aber Petrus war offen für das, was Gott ihm auch zugemutet hat. Und so folgt er Gott auf einem Weg, an den er nie gedacht hatte. Ja, im Gegenteil, das war für ihn eigentlich völlig ausgeschlossen gewesen. Aber durch seinen Glaubensmut können wir heute Gott kennen. Das hat Folgen bis heute. Und die Frage ist, haben wir diesen Mut auch? Ne? Ist uns Petrus da ein Vorbild? Auch zu sagen, okay, wenn Gott redet, wenn ich seine Stimme erkenne, habe ich den Mut, diesen Weg auch zu gehen. Ja, auch mal ausgefahrene Wege mal zu verlassen. Über eine Schranke hinauszugehen, wenn Gott sie öffnet. Ja, ich denke, in der Geschichte dieser Gemeinde hier und in unserer ganz persönlichen Geschichte des Glaubens, da gibt es sicher ganz großartige Erlebnisse und auch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das will auch niemand bestreiten. Ja, es war gut, dass wir heute hier sind. Hat ja viel damit zu tun, dass Menschen den Weg des Glaubens gegangen sind und wir sozusagen auf deren Schultern stehen heute. Und das wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Da dürfen wir dankbar sein, ja, dürfen uns in der Erinnerung ermutigen lassen auch. Aber es ist eben auch wahr, manche Dinge funktionieren heute nicht mehr so, wie sie bei unseren Vorvätern funktioniert haben. Ja, Umstände haben sich geändert. Wir leben heute in einer Zeit, ich würde mich mal wünschen, wenn einer so vor 50 Jahren jetzt mal plötzlich hier auftauchen würde, da würde er nur mit dem Kopf schütteln wahrscheinlich. Ja, die Welt nicht verstehen. Umstände haben sich geändert. Prägungen unserer Mitmenschen haben sich geändert, innere Festlegungen der Mitmenschen haben sich geändert. Ja, und die Menschen sind auch nicht mehr so heute, wie sie noch vor 40, 50 Jahren waren. Und so merken wir, dass so gewohnte Abläufe, gewohnte Programme und gewohnte Gedanken nicht mehr so wie einst zum Ziel führen. Das haben sie mal, das war gut, aber heute klappt das nicht mehr so. Die Menschen reagieren darauf nicht mehr so. Und die Frage ist, schieben wir die Schuld dann auf die anderen, ja, die wollen eben nicht, oder auf die Umstände, ja, oder sind wir bereit, Gott zu fragen, Herr, was können wir denn heute tun? Was sind denn die Wege, ja, in die Herzen der Menschen hinein, die wir heute gehen sollen? Ja, welche neuen Wege führen zum alten Ziel? Das Ziel hat sich nicht geändert. Menschen sollen zum Glauben kommen. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Ihr Leben soll ja in Erfüllung kommen und sie sollen in Jesus Rettung finden. Das ist doch das alte Ziel, oder? Aber die Wege sind neu, die wir heute gehen müssen. Und die Frage ist, geschieht das? Geschieht das in unserer Gemeinde? Ja, kommen Menschen zum Glauben? Finden sie hier Entwicklung? Finden sie hier Rettung? Wir dürfen dankbar sein, dass es vorkommt. Ja, ich will das ja nicht verneinen. Nein, das kommt vor. Ja, wir können uns an die letzten Jahre erinnern. Waren immer mal Menschen zur Taufe da. Die Frage ist aber, könnte da nicht mehr, ja, müsste da nicht mehr sein? Na, ihr sagt ja mal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, dann muss man fragen, wo sind die Früchte unserer Gemeinde? Darf man das mal fragen? Ja, ich stelle mich da absolut runter. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier stehe und euch das, ne? Nein, nein. Sollte da nicht mehr sein? Albert Einstein, den meisten sicher bekannt, ja, als Physiker und Nobelpreisträger, der hat mal folgenden Satz geprägt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, ist die Frage, wenn wir mal so die letzten Jahre anschauen, sagen, was ist da an Frucht entstanden, ja, und wir sind unzufrieden damit, dann werden wir drin denken müssen, wir müssen mal was anderes machen. Ja, wenn wir immer das machen, was wir die letzten Jahre gemacht haben, werden die Ergebnisse immer so sein, wie sie die letzten Jahre waren. Ja, deswegen ist da was dran. Und da möchte ich abschließend feststellen, dass Petrus uns da ein gutes und geistliches Beispiel auch für Veränderungsfähigkeit ist. Der hat sich darauf eingelassen. Der hat sich darauf eingelassen und gesagt, okay Gott, das widerspricht allem, ja, was meiner Prägung entspricht. was du sagst. Aber weil du es sagst, deswegen tue ich es. Ich gucke nicht auf das, was mir wichtig ist, sondern ich frage, was ist dir wichtig? Und was hilft anderen Menschen? Was hilft dem Cornelius? Hilft dem Cornelius, wenn ich mich auf meinem Dach verschanze und sage, nee. Ne? Wie gesagt, es geht nichts um etwas Neues, um des Neuen Willen, sondern dass wir Gottes Stimme hören, dass wir sie erkennen, wenn er etwas Neues beginnen möchte, uns auf einen neuen Weg vielleicht leiten möchte, uns eine Schranke öffnet, eine Tür öffnet, ja, die wir bisher noch gar nicht im Blick hatten. Denn wir sehen das, ne, wenn Gott handelt, wenn Gott Neues beginnt, dann beginnt eine völlig neue Etappe des Heilshandelns. Da kann was Großes draus entstehen. Ja, was Großes draus entstehen. Und das wünschen wir uns doch. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, wir wünschen uns das. Ja, also wollen wir die inneren Prägungen, Festlegungen Gott hingeben und bringen und Neues da von ihm erwarten. Ja, ich lade, wie gesagt, gerne nochmal ein zu dem Seminar auch, dann, dass wir da zusammenkommen und uns da Gedanken machen. Ja, was kann denn Neues? Welche neuen Wege gibt es denn? Was können wir denn gehen? Ja, zusammenkommen. Da freue ich mich drauf. Hoffe, ich konnte euch da ein bisschen bewegen. Sagen, ja, das wollen wir. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir in dir jemanden haben, der uns leitet und führt. Wir müssen uns nicht unseren Weg im Dunkeln selber suchen, sondern du sagst uns, welchen Weg wir gehen sollen. Herr, ich möchte um den Mut bitten, dass wir diese Wege auch erkennen und dass wir sie auch gehen und dass wir uns auch da überwinden können und um deinetwillen eine Freude haben, Herr, wenn du uns Wege führst, dass wir sie gerne gehen. Herr, mach uns frei. Lass uns auf dich hören. Lass uns ablegen, was uns hindert, Herr, die Wege zu gehen, Herr, auf denen du uns begleiten willst. Amen. Jetzt wollen wir noch ein Lied miteinander singen, mit dem Titel, habe ich jetzt liegen lassen. Traut den neuen Wegen.